dass der Gottesdienst heute anders abläuft, als die Gottesdienste sonst so ablaufen? Nee, ihr schüttelt. Na, ihr seid Realisten, ich sehe schon. Also ihr erwartet nicht, dass sich die Dinge ändern, vielleicht für die anderen unter uns. Also hier war gestern Abend das Theaterstück Die Begegnung von einigen Leuten aus unserer Gemeinde, frei nach Adrian Pless war das Stück. Und da ging es darum, dass Jesus wiederkommt in eine Gemeindesituation, so jetzt wie ihr da heute sitzt. Und naja, der Gottesdienst, der verlief ein bisschen anders. Ja, er war nicht besonders heilig, sondern er war anders. Jesus ging mit den Leuten zum Döner essen. Ja, und keine Angst, bei mir seid ihr safe. Ich gehe nicht mit euch Döner essen, wäre mir ehrlich gesagt auch zu teuer. Und wir sind auch so viele Leute, das gibt gar keinen Dönerstand, glaube ich, in Heidelberg, der uns alle bedienen könnte. Das ist eine gute Sache. Ja, wer das Theaterstück noch sehen will, ganz, ganz herzliche Einladung dazu. Das findet die ganze Woche noch statt, heute Abend bei den Baptisten in der Feuerbachstraße um 19.30 Uhr. Ansonsten in diversen anderen Gemeinden hier rings um Heidelberg, so 30, 40 Kilometer Umkreis in die Pfalz rein. Ich glaube, hinten liegen Flyer, nehmt euch das gerne mit. Und ich kann es empfehlen, geht da gerne hin. Wie gesagt, der Gottesdienst heute ist, wie er sonst ist. Auch die Predigt wird so sein, wie sie sonst ist. Wie gesagt, ihr seid safe bei mir. Es gibt genau ein interaktives Element und das kommt jetzt. Und zwar, wer erinnert sich noch an die Jahreslosung? Wie heißt die? Genau, ich habe es gehört, siehe, ich mache alles neu. Und da werdet ihr euch vielleicht euch fragen, will der jetzt anfangen, hier über die Jahreslosung zu predigen? Die Antwort ist ja, genau das möchte ich tun. Das Jahr ist ja nun schon ein bisschen angestaubt, könnte man sagen. Da ist schon sehr viel Zeit vergangen. Es ist zur Hälfte rum oder anders gesagt, wir sind in der Halbzeit sozusagen schon. Ja, beim Fußball wären wir jetzt so ziemlich genau schon fast in der Halbzeitpause. Und das ist so der Moment, wo die Zuschauer zum Kühlschrank gehen und wo die Leute in der Kabine nochmal halt so ein bisschen gesagt bekommen, was Sache ist und was die Orientierung ist. Und da dachte ich mir, man könnte die Jahreslosung in dieser Situation, in dieser Halbzeit des Jahres doch durchaus noch einmal betrachten. Und das wollen wir tun und ich lese uns den Text aus Offenbarung 21. Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach: Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen, und sie werden seine Völker sein. Und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen, und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und er auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wir sind hier mittendrin in einer Vision von Johannes und es geht um Schöpfung, genauer gesagt um eine Neuschöpfung und es geht um die Nähe Gottes. Die erste Schöpfung, die Welt, in der Johannes lebt, in der auch wir leben, ja, und ihre Schönheit, wie es dazu gekommen ist, beschreibt der Text nicht, aber er beginnt im Hier und Jetzt. Der Lack ist ab bei der ersten Erde und er beschreibt die Folgen der Sünde, so wie eben Tränen, Schmerz und Tod. Und das mitten in einer Vision der Gegenwart Gottes. Und in dieser Vision verspricht Gott den Menschen die Schöpfung einer neuen, einer ewigen, einer zweiten Welt, ohne alle diese Makel. Eine perfekte Welt, und zwar für Menschen aller Völker. Johannes, der drückt die Gegenwart Gottes durch das Bild der Hütte aus. Das ist ein Motiv, das sich durch die ganze Bibel zieht letztlich. Ja? Also Hütte erinnert an die Stiftshütte, die Mose als Vision erleben durfte, von Gott gezeigt bekommen hat. Eine Stiftshütte, die sie eben auf ihrer Wüstenwanderung immer wieder aufbauen sollten, in der Gott bei ihnen wohnt. Und ich finde, das ist ein sehr schönes Bild. So eine Hütte, ein Zelt letztendlich, das ist etwas, wo Gott immer bei uns dabei ist. Ein steinerner Palast, der kann das nicht bringen. Ja? Da braucht man viel zu viel Zeit, den aufzubauen, in Schuss zu halten. Da geht man vielleicht einmal im Jahr hin und macht irgendwas Heiliges. Aber es ist nicht immer Gott dabei. Und der Text beinhaltet den Auftrag, das Erlebte aufzuschreiben, ja, und folgerichtig auch weiterzugeben. Sonst bräuchte man es ja nicht aufschreiben. Ja, und diese Vision, die erlebt Johannes auch, könnte man sagen, in einer Halbzeit. In einer Halbzeit von, naja, irgendwo zwischen Erschaffung der Welt einerseits, ferne Vergangenheit für ihn, und der Erschaffung der zweiten Welt, eine ferne Zukunft. Die Welt ist ja noch nicht geschaffen. Das ist eine Situation, in der heilsgeschichtlich betrachtet wir auch sagen können, wir leben darin. Ja, ich meine, wir sind 2000 Jahre später dran, aber auch für uns ist es so, dass die Schöpfung der ersten Welt, in der wir leben, lange her ist und wir nicht wissen, wann die zweite kommen wird. Und da können wir uns fragen, wie gehen wir denn mit so einer Verheißung um, wenn wir in dieser Halbzeit dazwischen leben? Ja? Die Vorstellung von einer Welt ohne Tod, ohne Schmerz, ohne Leid, das ist alles unfassbar weit weg von uns. Ich glaube, wir freuen uns, wenn wir das lesen, da wird keiner sagen, ja, das ist jetzt nicht das Richtige. Aber wie können wir das wirklich in unser Leben hineinlassen? Ja, wir glauben natürlich an Gott als den Schöpfer, wir vertrauen Gott, dass er das tun kann. Aber die Frage ist, wie bekommen wir das greifbar in unser Leben? Und ich möchte deswegen diese Halbzeit, diese Jahreshalbzeit der Jahreslosung in dem Jahr und die ja, Halbzeit, die heilsgeschichtliche Halbzeit sozusagen, nochmal mit einer weiteren Halbzeit verknüpfen, so wie Cuvée beim Wein, könnte man vielleicht sagen, wo man zwei Dinge miteinander mischt, die vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen was anderes sind, aber zusammen erst so den richtigen Wohlgeschmack geben. Weil wir können noch von einer zweiten Halbzeit reden und die zweite Halbzeit wäre das Kirchenjahr. Wir leben jetzt so in der Zeit zwischen Ostern und zwischen Pfingsten, zwischen der Auferstehung Jesu und zwischen der Gründung durch der Gemeinden und die Ausgießung des Heiligen Geistes. Pfingsten war ein einschneidendes Erlebnis und das wollen wir jetzt einmal lesen in dem Text der Apostelgeschichte, wie das aus der Perspektive der Jünger aussah. Aus Apostelgeschichte 2. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde verstört, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Ich springe ein bisschen. Die nun sein Wort annahmen, Situation nach der Predigt, ließen sich taufen und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Ja, der erste Grund, warum ich gesagt habe, man könnte so ein Cuvée einführen, ja, wie man das beim Wein eben macht und die beiden Dinge vermischt, ist, dass dieser Text die Perspektive der Jünger einnimmt. Ja, es wird letztlich beschrieben von dem, was aus der Perspektive, die rund um die Jünger her herrschte, was die Jünger erlebt haben während der Predigt des Petrus und davor und danach. Wir hatten letzte Woche eine Predigt von Harm, wo ich einen Satz der Erinnerung habe, wir sollen uns nicht über das Wort stellen, sondern unter das Wort, so habe ich es jedenfalls in Erinnerung, ich hoffe, das ist korrekt. Und da habe ich mir gedacht, es könnte noch ein bisschen eine andere Perspektive geben, wir stellen uns in das Wort. Wir baden sozusagen da drin. Und ich glaube, damit wir das tun können, ist es wichtig, dass wir die Perspektive der Jünger einnehmen. Weil die Jünger, das waren die Leute, die mitten dabei waren und das alles erlebt haben. Und es waren aber auch Leute wie du und ich mit Gaben, mit Fehlern, mit Glauben, mit ganz starkem Glauben und auch mit ganz starken Zweifeln. Und ihre Situation, ihre Lebenssituation, die ist der unseren oft so ähnlich. Und ich denke, dass wir Gott gut nahe kommen können, wenn wir den Text und die Verheißung über ihre Perspektive betrachten. Es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum ich sozusagen diesen Cuvée-Ansatz gewählt habe. Und das ist der Grund, dass ich denke, oder also nicht nur ich denke, dass Gott ständig alles neu macht, damit Jesus ständig alles neu schafft. Der Text zeigt uns, dass Gott nicht nur einmal irgendwann eine Erde geschaffen hat, eine erste Erde, und dann die Verheißung kommt, irgendwann gibt es eine zweite, sondern dass mittendrin die Schöpfungskraft von Jesus ebenfalls wirkt. Durch Ostern, durch den Tod am Kreuz, da hat er die Macht der Sünde über uns gebrochen. Damit ist unsere Beziehung zu Gott neu geschaffen. Oder durch Pfingsten, durch die Ausgießung des Heiligen Geistes, da wurde die Gemeinschaft der Christen neu geschaffen. Die Gemeinden sind geboren. Das war eine Sache, die vorher so noch nicht da war. Und ich denke, auch heute schafft Jesus Änderungen in unserem Leben wie Heilungen, vielleicht Erweckungen in bestimmten Teilen der Welt oder auch um uns herum, Neuaufbrüche, neue Gemeinden, neue Schritte in unserem Leben. Auch das kann er alles schaffen. Vielleicht ist das auch wichtig für uns, dieses Erschaffen, das von dem Schaffen her zu denken. Wir sind auch Gottes Ebenbild geschaffen und etwas Neues zu schaffen, das Dinge wachsen zu lassen, das liegt in unserer Natur. Auch wenn wir das selber natürlich nur im kleinen Maßstab können. Aber ich denke, die Geschichte vom Schaffen, vom Erschaffen und das zu sehen, selber zu erleben, das ist etwas, was unserem Wesen entspricht und deswegen sind wir auch so empfänglich dafür. Und ich glaube, wenn wir es in einer Situation sehen, wie eben Pfingsten, die wir uns vielleicht leichter vorstellen können, was es direkt mit den Menschen gemacht hat, fällt es uns auch leichter, das große Bild zu verstehen. Gut, jetzt ist nur die Frage, wie lassen wir uns ein auf all das ganze Neue, was Jesus schaffen will? Ich denke, es gibt dazu einige Schlüssel, von denen ich heute ein paar beleuchten möchte, mit uns gemeinsam, alle aus der Perspektive der Jünger. Ja, offensichtlich zunächst mal die Bibel. Ja, es hieß ja schon, schreibe auf. Zwei der Jünger, Matthäus und Johannes, die werden als Verfasser der gleichnamigen Evangelien betrachtet. Johannes war zugleich auch noch Autor der Offenbarung. In der Verbannung auf Patmos geschrieben wurde dieser Text kurz vor Zerstörung des Tempels in Jerusalem. Auch weiß ich natürlich, dass es sehr viele Erörterungen gibt, ob die jetzt wirklich die Autoren waren oder ob es andere waren mit ähnlichem Namen oder wie auch immer, ob es ihnen nur zugeschrieben wird. Trotzdem denke ich, ist es klar, dass die Jünger wahnsinnig viel Energie da reingesetzt haben, die Lehre Jesu weiterzugeben und festzuhalten. Im Offenbarungstext, wie gesagt, steht, schreibe, diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Die Jünger, später auch die Apostel, die haben letztlich ihr ganzes Leben damit verbracht, diese Lehre weiterzugeben, das Wort weiterzugeben und dafür wurden sie verfolgt. Viele sind den Märtyrertod gestorben. Ich glaube, mehr Enthusiasmus ist für ein Menschenleben gar nicht denkbar. Klar, später wurde dann das alles Überlieferte von Gelehrten geprüft, es wurde zusammengefasst und es wurde mit ebenso unheimlich viel Energie bis heute weitergegeben, mit einer hohen Präzision überliefert, wie das bei wenigen oder kaum einem Text aus dieser Zeit sonst gemacht wurde. Aber wir können trotzdem festhalten, letztlich geht das ganze aufgeschriebene Wort Gottes im Neuen Testament auf die Worte Jesu und auf die Worte der Jünger zurück, die die Situation mit Jesus erlebt haben. Ja, zurück zu den Zuhörern dieser ersten Predigt in der Pfingstgeschichte von Petrus. Sie haben das Wort angenommen, die bekehrten Leute unter ihnen, und sind beständig in der Lehre geblieben. Wichtig dabei war natürlich der Inhalt dieser Lehre, nämlich das, was Jesus Neues in die Welt gebracht hat. Ich habe es schon angesprochen, wiederhole es. Gottes erlebbare Gegenwart, menschennahe Gebote und eine Aussicht auf die Ewigkeit durch die Vergebung unserer Sünden. Ich glaube, das war das, was diese Leute gebraucht haben, wonach sie gedürstet haben. Und ja, das erklärt vielleicht die Zahl der 3000. Und ich denke, das ist auch das, was heute noch Menschen brauchen, nachdem sie dürsten. Das hat damals richtig reingehauen. 3000, das haben wir, glaube ich, alle so noch nicht erlebt, dass sich 3000 Leute auf eine Predigt hin bekehren. All das war die Wirkung der Lehre und des Heiligen Geistes. Als Christen lesen wir natürlich die Bibel nicht nur als ein altes Buch, sondern als Wort Gottes. Trotzdem ist die reine theologische Lehre dahin, wie wir sie in Paulusbriefen, anderen Büchern haben, doch relativ abstrakt. Aber wenn wir diese Wirkungsgeschichte mit dazu nehmen, wie eben zum Beispiel diesen Pfingsttext, dann wird es begreifbarer, finde ich. Diese Begeisterung, diese Hingabe der Menschen zu sehen, wie sich ihr Leben verändert hat, ich glaube, das steckt auch uns an und kann uns anstecken, etwas Neues mit Gott zu erleben. Und die Intensität ist natürlich wichtig. Das heißt nicht, dass jeder ein Theologiestudium absolvieren muss oder in ein Kloster gehen muss. Ich würde an der Stelle einfach ein altes Kinderlied zitieren, was ich irgendwie in der Jungschar gelernt habe. Lies die Bibel, bet jeden Tag, wenn du wachsen willst. Eigentlich eine sehr einfache Sache, ohne wenig Wenn und Aber. Und da kommen wir auch schon zum zweiten Schlüssel, nämlich das Gebet. Bet jeden Tag. Die Frage ist, liegt uns als Menschen das Gebet eigentlich überhaupt? Klar, ein Notgebet, ein Stoßgebet, das kennt man vielleicht oder sieht man in Filmen und so weiter. Und wir als Christen, vielleicht auch mit vielen Jahren FEG-Erfahrung, wir meinen, dass wir das eigentlich im Grunde ganz gut geübt haben. Aber wenn es eine gewisse Länge bekommt, dann, naja, dann fällt es uns vielleicht dann doch eben schwer. Und da möchte ich nochmal zurückgreifen auf die Jünger. Denken wir an die Szene, wo Jesus mit einigen Jüngern in den Garten Gethsemane gegangen ist, Jakobus, Petrus und Johannes. Und er bittet sie lediglich, mit ihm zu wachen und zu beten. Was passiert? Wer den Text noch, sich an den Text erinnert, sie schlafen ein. Und das mehrmals. Ähnliche Dinge passierten bei Predigten. Ja, es wird hier erzählt von einer Predigt von Paulus, wo ein junger Mann im dritten Stock eingeschlafen ist aufgrund der Länge der Predigt und aus dem Fenster fiel und starb. Und Paulus hat ihn dann zum Glück wieder erwecken können vom Leben. Ich kann das nicht, deswegen muss ich jetzt kürzer predigen. Werde ich auch tun. Aber wir sehen, dass geistliche Konzentration bei uns Menschen schwerfällt, damals schon schwerfiel, trotz der Gegenwart Jesu oder der Gegenwart eines Paulus. Aber Jesus fordert uns dann nun mal auf zum Beten. Und er hat uns mit dem Vater Unser eine Anleitung gegeben. Er hat uns mit seiner eigenen Gebetszeit in der Wüste, dem Fasten und Beten, in seinem Gebetsleben eine Anleitung gegeben. Und den Jüngern im Garten Gethsemane hat er gesagt, wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Jesus kennt uns Menschen richtig gut. Naja, er hat uns ja auch gemacht. Das Ziel des Gebetes, Gemeinschaft mit Gott und weg von der Anfechtung. Auch im Pfingsttext wird das Gebet immer wieder als ein Element genannt, das die ersten Christen gemeinsam und stetig praktiziert haben. Ich kann nur werben, gestalten wir es kreativ. Manchmal müssen wir uns vielleicht zwingen, ja. Manchmal müssen wir es wirklich bewusst in unser Leben einbauen. Und es kann Fasten und Beten sein, wie bei Jesus. Es kann ein Rückzug, eine Meditation sein unter Ausschaltung äußerer Reize. Und ich denke, dass im Betenden Zurückschauen auf das, was gewesen ist, wir etwas erleben können mit Jesus. Oder im vorwärtsgerichteten Beten um Vision und Führung Gottes. Und das ist vielleicht auch bei Johannes so gewesen. Das war vielleicht das Ergebnis einer langen Gebets- und Meditationszeit, als er so in diese Nähe und Gegenwart Gottes gekommen ist, dass er eben diese Verse, die wir vorhin gelesen haben, aufgeschrieben hat. Ich glaube, das wird uns etwas bringen, auch wenn wir trotzdem manchmal dabei einschlafen werden. Ich möchte einen weiteren Schlüssel nennen, den Neuaufbruch. Ja, die Jünger, das waren Menschen des Aufbruchs. Petrus zum Beispiel bei seiner Berufung und eben auch bei der Pfingstpredigt, wo er sich darauf eingelassen hat, in fremden Zungen zu predigen. Thomas, der als Zweifler bekannt ist, hat in einer Situation mal gesagt, lasst uns gehen und mit ihm sterben. Das war all in sozusagen. Ja. Das ist konsequente Hingabe. Man kann sich aber natürlich fragen, wo ist denn die Orientierungsphase hin zu dem Neuen, das Abwägen, das Mentoring, der Fünf-Punkte-Plan, wie das Ganze denn eigentlich funktionieren kann, bevor man da losläuft. Und ich glaube, dass Orientierung etwas ist, was auch nachträglich entstehen kann, wenn man schon losgelaufen ist, wenn man schon etwas losgelassen hat und sich auf etwas Neues einlässt. Ich denke, dass keiner der Jünger bei seiner Berufung verstanden hat, was am Ende eigentlich da passieren würde. Es geht mir jetzt nicht um Kurzschluss, Handlung im Affekt, wo man einfach seinen Gefühlen folgt und Dinge ja, im Leben kaputt macht, fallen lässt, sondern es geht darum, ins Handeln zu kommen. Es geht darum, nicht Overthinking zu betreiben, darüber, was sein könnte, die Dinge tot zu analysieren, sondern kontrollierbare, kleine Schritte zu gehen und immer neu die Orientierung zu suchen, statt einfach ewig zu zögern, bevor man losgeht. Für Petrus hieß das, wenn wir da auf seine Geschichte gucken, Fischernetze wegwerfen, mitkommen mit Jesus, beginnen, langsam beginnen zu verstehen, Wunder zu erleben und selber im Geist Gottes zu lehren und zu handeln und irgendwann das Haupt der Kirche zu sein. Und das sind sehr viele kleine und dann immer größer werdende Schritte hin zu einem großen Ziel, was Jesus ihm gesteckt hat. Ich denke, er wäre in eine dreijährige Abendakademie des Fischereigewerbes gegangen, berufsbegleitend und hätte dann losgelegt mit der Gemeindeleitung. Das hätte so nicht funktioniert. Er wäre nicht so weit gekommen. Die Zeit zwischen Ostern und Pfingsten, das war sicherlich ein Schlüsselerlebnis für die Jünger. Eine Zeit der Orientierungslosigkeit. Ja? Jesus, ihr Herr und Meister, der war auf einmal weg. Das Umherziehen durch die Dörfer, durch die Städte, die Gespräche mit den Menschen, das war vorbei. Was haben sich die Jünger wohl gedacht dabei? Ob sie sich gedacht haben wir jetzt 3 Jahre lang unser Leben dahingegeben für etwas, was völlig falsch ist? Haben wir alles verloren? Wir lesen eigentlich nichts davon in der Bibel. Sie hatten weiter räumliche Gemeinschaft miteinander, die Gemeinschaft mit Jesus, die mussten sie loslassen, aber ihr Vertrauen in ihn, ihren Glauben, das haben sie eben mitgenommen in den Neuaufbruch, der durch Pfingsten gekommen ist. Erst durch das Loslassen der engen Gemeinschaft, der engen Jüngergemeinschaft mit Jesus und den Neuaufbruch mit dem Heiligen Geist konnte die Kirche weltweit wachsen. Aber das wäre nicht gegangen, ohne dass sie eben das Wesentliche festhalten, nämlich den Glauben, die Beziehung zu Jesus. Ich denke, dass auch uns der Glaube solche Aufbrüche schenken kann, bei denen wir vielleicht manchmal im Zickzack laufen, wo wir manchmal scheitern, neu anfangen müssen, wo wir begleitet werden von Mitchristinnen, von Mitchristen, von Mentoren und wo wir weiterkommen als bei rein menschlichen Zielen, die wir am Reißbrett vorher konstruiert haben, ja, die wir aus eigener Kraft erreichen könnten. Besser ist es, glaube ich, loszugehen mit der Kraft von Jesus und zu sehen, was er uns schenkt. Ich möchte noch einen weiteren Widerspruch nennen, bevor ich zum Ende komme. Widersprüche. Ich denke, dass Widersprüche im Leben auch ein Schlüssel für so einen Neuanfang sein können. Das mag auf den ersten Blick ein bisschen komisch oder unbequem klingen. Ja, so ein Widerspruch, den mag man nicht unbedingt, der erzeugt Zweifel in einem. Das ist irgendwie was Hässliches. Ja, man will ja ein geordnetes Gedankengebäude haben. Aber ich denke, im besten Fall sind Widersprüche wertvoll, wenn wir es schaffen, sie auszuhalten. Nehmen wir mal ein Beispiel aus dem Alltag von mir. Ich war auf einer Feier vor einiger Zeit und da traf ich einen Mann mit palästinensischen Wurzeln, den ich hier jetzt mal Mahmud nennen will, er hieß nicht so. Und er erzählte mir, also wohnt auch hier in Heidelberg, ja, und so Weststadtpublikum, und der erzählte mir, ja, er würde auch viel Geld spenden, und zwar für Palästina. Ja, okay, Schluck, was ist denn das? Finde ich das denn jetzt gut? Ich war empört, aber ich habe das Gespräch jetzt einfach mal laufen lassen. Und dann erzählte mir halt eben, er hatte halt Verwandtschaft, er hatte seine Wurzeln, also seine entfernte Bekanntschaften. Das sind eigentlich ganz normale Menschen, wie wir hier auch, die zerbombt sind, die Hunger haben. Ja. Und natürlich haben wir jetzt in dem Gespräch keine Lösung für den Nahostkonflikt gefunden. Die Widersprüche zwischen militärischer Gewalt und dem Leiden von Unschuldigen auf allen Seiten, die haben wir natürlich nicht aufgelöst. Aber wir haben es geschafft, miteinander zu reden und den Standpunkt des anderen zu verstehen. Also um es nicht falsch zu verstehen, ich bin definitiv ein Verfechter für die Sicherheit von Israel, aber irgendwie dieses Gespräch hat es irgendwie geschafft, dass, wenn ich daran denke, so in meinem Hinterkopf zumindest die Verwandtschaft dieses Mahmuds eben auch noch existiert und von mir bedacht wird. Und auch bei den Jüngern gab es Widersprüche, kann man sagen. Schon bei ihrer Zusammensetzung, bei ihren Zielen. Ja. Gemeinschaft mit Jesus, Glaubenserfahrung finden wir bei Johannes, politischen Aktivismus, zum Beispiel bei Simon dem Zeloten. Das mag der Grund gewesen sein, warum er sich Jesus angeschlossen hat. Er gehörte einer Gruppe an, die Römer durch eine Art, ja, durch Revolution, kann man sagen, aus dem Land werfen wollten. Und da ist natürlich die Unterstützung eines Messias ganz praktisch und unabdingbar, sonst schafft man das natürlich nicht mit so wenigen Leuten. Oder dann war da halt eben auch noch Judas Iskariot, der war noch extremer. Sein Name könnte daher kommen, dass er ein Mitglied der sogenannten Sikarier war. Das waren Leute, die auch solche Revolutionen machen wollten, die aber sogar auch noch Messerattentate ausgeführt haben in Versammlungen auf Kollaborateure mit den Römern. Und so einen potenziellen Kollaborateur hatte Jesus auch bei sich, nämlich den Jünger Matthäus, der ein ehemaliger Zöllner war, für die Römer Geld eingetrieben hat, bevor er sich davon losgesagt hat. Also eine ganz, ganz heterogene Schar von Menschen um Jesus herum mit ganz verschiedener Herkunft, mit ganz verschiedenen Zielen. Wenn wir das mal vielleicht aus der heutigen Perspektive, ich habe ja halt nur mit dem Palästina-Beispiel angefangen, wenn wir das versuchen, so mal ein bisschen abzubilden auf die heutige Welt, dann könnte man sagen, stellt euch vor, wir haben da einen Raum, da sitzen US-Soldaten, Hamas-Sympathisanten, Oligarchen und Bettler in einem Raum und machen irgendwas zusammen. Ich glaube, schon damals lag da eine ganz erhebliche Spannung in der Luft bei diesen Dingen, die Jesus geschafft hat, weil er eben Jesus war, auszubalancieren. Wahrscheinlich auch noch mehr als heute, kann ich mir sagen. Und wenn wir diese Perspektive, dieser Spannung, die diese Menschen damals hatten, einnehmen, dann verstehen wir vielleicht auch viele Aussagen von Jesus und die Intensität, die dahinter stand, besser. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, das kennt ihr vielleicht als eine Antwort auf die Frage, ob man dem Kaiser Steuern zahlen soll, eine Fangfrage, eine rhetorische Frage letztlich. Und Jesus' Antwort war klug und pragmatisch und hat die Dinge besänftigt. nach Jesus ist die Lage dann eskaliert. Ja? Wir lesen in der Bibel von Pfingsten, wir lesen von Gemeindegründungen und ja, ihr kennt das Neue Testament, aber wenig später oder fast schon parallel dazu begann es eben mit Aufständen, die zum Beispiel auch durch diese Zeloten gestartet wurden. Dann kam die Zerschlagung dieses Aufstandes später durch die Römer, die Zerstörung Jerusalems, des Tempels, des Exils der Juden. Schlimmere Konstellationen, als wir sie heute im Nahost haben. Da könnte man sich fragen, was hat sich in den letzten 2000 Jahren an dieser Stelle verbessert? Eigentlich nur die Mobilfunkabdeckung, oder? Aber wie kriegen wir solche Widersprüche aufgelöst? Ich denke meistens gar nicht. Und das ist vielleicht auch nicht unsere Aufgabe. Ich glaube, es ist wichtiger, solche Widersprüche auszuhalten und mit den Menschen, die dahinter stehen, im Gespräch zu bleiben. Ich meine, immerhin hat Jesus die ganze Zeit einen Judas Iskariot in seiner Nähe in der Jüngergemeinschaft geduldet. Ich finde, im Gegenteil ist es schwieriger, wenn die Widersprüche fehlen, wenn Menschen in Gottes Auftrag, in Anführungszeichen, in den Krieg ziehen und das Besondere dann, wenn die Gegner das auch machen. Oder wenn ein Narrativ zu glatt ist und zu einfach ist, wenn ein Widerspruch oder ein, sagen wir besser, vielleicht ein gemeinsames Ringen um eine Wahrheit gar nicht mehr geduldet wird. Oder wenn Gottes Wort vereinnahmt wird, statt ernsthaft gelebt. Ich würde sagen, dass wir solche Situationen, solche Leute, die das tun, wirklich als Trittbrettfahrer mit christlichem Narrativ betrachten sollen. Und davon können wir uns ganz einfach lossagen, von diesem Einfluss. Das können wir sehr einfach machen. Wir können natürlich den Lauf der Welt nicht stoppen, aber was wir dazu denken, dazu haben wir die Zügel in der Hand. Ich denke, eine nicht geistliche Wahrheit, aber trotzdem eine ganz gute Wahrheit ist, wenn etwas zu schön ist, um wahr zu sein, dann ist es meistens auch nicht wahr. Warum sind Widersprüche wichtig? Ich denke, dass sie uns helfen, Dinge aus verschiedenen Perspektiven zu sehen. Ja, sie helfen uns, dann dadurch egoistische Ziele, unsere eigenen Ziele, die wir vielleicht unbewusst oder bewusst in den Vordergrund gestellt haben, zu überwinden. Sie helfen uns, Menschen zusammenzubringen und sie helfen uns, Feindesliebe zu leben. Denn auch das ist etwas Neues, was Jesus geschaffen hat. Liebet eure Feinde, soweit ich weiß, war das in dieser Form vor Jesus nicht da. Er hat es in die Welt gebracht. Und auch heute, glaube ich, haben wir das in der letzten Predigt auch angesprochen, gibt es Menschen, die das weitergetragen haben, wie Martin Luther King, Nelson Mandela als Christen, die das getan haben. Und vielleicht tun wir das oder können auch wir das tun und dadurch unsere Welt verändern und neue Dinge erschaffen durch diese Feindesliebe. Aber auch in der christlichen Gemeinschaft selber gibt es Widersprüche. Ich sage mal ein paar Themen, Papst, Maria, Abtreibung, Ehe für alle. Sucht euch die Themen aus, sucht euch eure Streitpartner aus, ihr werdet fündig werden. Und da frage ich mich, ist es unsere Aufgabe, einen Glauben für alle Christen zu definieren? Oder geht es eher darum, dass wir sagen, naja, wir fangen mit unserem Glauben an, wir fangen mit dem Glauben unserer Familie an, unserer Gemeinde, unserer Freunde, da auf einen Nenner zu kommen. Und darüber hinaus, wenn wir die ganze weltweite Situation betrachten, dann geht es natürlich erstmal um ein gemeinsames Fundament im Glauben, keine Frage. Wir wollen den Glauben nicht verwässert haben, aber die Kernelemente, das Kernfundament, darauf können wir uns konzentrieren oder dass wir eben gemeinsam handlungsfähig bleiben. Meine Frau und ich, wir arbeiten in der ACK, Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen, und da ist vielleicht genau das so die Handlungsmaxime, dass wir sagen, ja, wir kommen als verschiedene Christen zusammen, wir sind anders gestrickt, wir betonen Dinge anders, wir leben Dinge anders, aber das Fundament, das Glaubensbekenntnis, der Glauben an Jesus, das ist derselbe. Und diese Problematik hatten die Apostel natürlich auch. Also wenn wir das Neue Testament weiterlesen, dann gab es da etlichen Streit um Beschneidung, um Essensgebote, wer auf die Missionsreisen mit darf und warum nicht und so weiter. Die haben sich auch ganz heftig gestritten, nicht nur aus menschlichen, sondern aus theologischen Gründen. Ja, kommen wir zum letzten Schlüssel. Und damit ihr ein bisschen Sauerstoff in eure Gehirne kriegt, möchte ich euch fragen, ob ihr vielleicht einfach dazu aufstehen könnt, weil wir kommen nochmal zurück auf den Vers vom ganz am Anfang, diese Offenbarung des Johannes. Ich denke, dass Johannes in der Gegenwart Gottes gestanden hat, als Gott zu ihm gesprochen hat. Und darauf kommen wir jetzt wieder zurück. Das ist auch ein Schlüssel für uns. Ja? Gott wird eine neue Erde schaffen, das können wir nicht. Eine Hoffnung, die uns trägt, wenn der Lack der heutigen Erde ab ist, wenn Trauer und Schmerz dominieren, dann kann uns das einfach unterstützen. Das darf keine leichtfertige Jenseitshoffnung sein, kein ist halt so auf dieser Welt, kein Ignorieren, jetzt die Welt zu bebauen, zu bewahren, Gottes Gebote nicht einzuhalten. Das ist kein Freifahrtschein, diese neue Welt, dass wir Ungerechtigkeit einfach dulden. Das finde ich zu Recht, das ist ein Angriffspunkt von vielen Religionskritikern. Aber es ist eine Hoffnung, die Johannes bekommen hat und die auch für uns gilt. Das ist ein Ziel, das uns hilft, Gottes Auftrag in dieser Welt durchzuhalten. So eine Art Marschkompass oder Navi, würde man heute besser sagen. Ein Lichtstrahl, der uns eben auf unserem Weg mit Jesus begleitet. Das Vertrauen, dass Gott alles überwinden kann, auch die schlechten Dinge dieser Welt, dass er uns ein Fernziel schenkt, was uns Akzeptanz gibt und Zuversicht in der Unsicherheit, in der wir halt eben nun mal heute leben müssen. Ich würde ganz zum Schluss diesen Offenbarungstext nochmal aufgreifen und umformulieren auf uns. Gott wird bei uns wohnen, wir werden sein Volk sein und Gott wird mit uns sein. Amen.